Ja, eine sehr wertvolle Lobpreiszeit. Danke euch vielmals für Singen und Spielen. Wir haben unsere Sinne geöffnet für Gott, für Jesus und sind nun auch ganz wach für ihn und sein Wort. Apropos wach sein, ich möchte euch gleich am Anfang kurz testen, wie wach ihr an den beiden letzten Gottesdiensten wart. Nur eine kleine Frage. Was meint ihr? Was hat Andreas Mannig, der vor 2 Wochen gepredigt hat, und Martin Forster am letzten Sonntag und ich heute gemeinsam? Ja, einige lachen. Ja, seht ihr es? Genau. Wir alle sind zum Coiffeur gegangen vor dem Gottesdienst. Wir haben uns extra schön gemacht für euch alle. Was für eine Ehre. Nun, das ist jetzt nicht das Thema einer Predigtreihe, die Andreas da vor 3 Wochen angestoßen hat, aber doch eine Reihe von wichtigen, aufeinanderfolgenden Ereignissen in unserem Leben. Ja, und um genau das geht es heute in der Predigt, um einen Domino-Effekt. Ja, eindrücklich, nicht wahr? Ein kleiner Anstoß genügt und schon wird eine ganze Kettenreaktion ausgelöst. Man nennt das Domino-Effekt. Wir erkennen das ja auch aus dem Domino-Spiel. Mittlerweile kann man das, wie wir hier gesehen haben im Video, auf alle möglichen Arten spielerisch umsetzen. Doch nicht nur spielerisch, auch im alltäglichen Leben finden wir solche Domino-Effekte. Zum Beispiel im Sport. Da stürzt ein Rennvelofahrer beim Velorennen und plumps durch die Nähe und dem Tempo der Fahrer fällt gleich eine ganze Reihe aus dem Sattel. Oder dramatisch ein Börsencrash. Ein kleiner Auslöser nur, mehrere Aktien fallen ins Bodenlose, alle Börsen weltweit reagieren und wusch, alles Geld ist weg, zumindest virtuell. Oder in jüngster Zeit Dramatik pur. Trump erhöht die Zölle, die ganze Welt ist in Aufruhr, einige passen sich an, andere schmeicheln, wieder andere boykottieren und setzen gegen Zölle bis 100-200%. Oder sehr verheerend. Ein Angriffs- oder Verteidigungskrieg wie Russland und Israel lösen weltweit einen Domino-Effekt aus. Es gibt Verhandlungen, Proteste, Aufrüsten, Wettrüsten, die Wirtschaft bekommt es zu spüren. Einige werden ärmer, andere werden reicher. Da fallen Menschen. Und man bekommt den Eindruck, was Martin am letzten Sonntag gepredigt hat, bekommt mit der Globalisierung nochmals eine ganz neue Dimension. Alle Welt und damit auch wir Menschen liegen im Argen. Nun, darauf möchte ich jetzt heute nicht mehr eingehen, sondern ich drehe das Rad jetzt nochmals zurück und betrachte alles aus einer anderen Perspektive. Es geht nämlich auch anders. Domino-Effekte finden wir genauso in der Welt des Glaubens. Auch der Glaube löst so manches aus, in uns selber und weltweit. Und ich würde sagen, das ziehen wir uns jetzt mal so richtig voll rein. Gehen wir zurück an den Ort, wo alles begann.
Ich lese aus Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem eigenen Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen.
Ja, wir haben den Text gehört, vermutlich nicht zum ersten Mal. Wir sehen ihn auch hier vorne. Er ist sehr dicht und reich an Inhalt. Und ich habe mich darum entschlossen, diesen einmal so richtig auseinanderzunehmen. Vers für Vers. Wir möchten miteinander schauen, was da steht und was da nicht steht. Und uns gleichzeitig auch fragen, was diese Geschichte heute mit mir, mit meinem Glauben zu tun hat. Das hört sich nun so nach einer langen Sache an, doch keine Sorge, ich halte mich an den Spruch: In der Kürze liegt die Würze. So spiegelt mir das auch der Text. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, man kann es ja fast überlesen. Wir finden hier die kürzeste Bekehrungsgeschichte der Welt. Kurz und knapp beschreibt hier Lukas, wie Jesus vorbeikommt, den Levi sieht, ihn ruft, dieser dann alles verlässt, aufsteht, genau in dieser Reihenfolge und hinter Jesus hergeht. Schluss und aus, das ist alles. Diese Kürze scheint hier Programm zu sein. Da wird einiges nicht erwähnt, das wir vielleicht gerne wissen würden. Wir erfahren zum Beispiel nichts über das Innenleben des Levi, ob er zufrieden war oder heimlich unglücklich, ob er ein gieriger oder zynischer Mensch war oder an seiner Isolation, Einsamkeit litt. Wir wissen auch nicht, ob er Jesus schon kannte, ob er sich tiefe Gedanken machte oder einfach überrumpelt war. Wir erfahren ebenso nicht, was ihn zu einer Entscheidung führte, alles auf die Jesuskarte zu setzen. Ob er innere Kämpfe hatte oder ob das alles so locker vom Hocker ging. All das erfahren wir hier nicht. Und das ist schon überraschend und vielleicht auch etwas befremdend, wenn wir bedenken, welche Auswirkung eine Bekehrung im Leben eines Menschen haben kann. Paulus hat uns davon mindestens ein ganzes Kapitel berichtet. Und manchmal hören wir es ja auch voneinander. Großartige Geschichten, die uns ins Staunen versetzen und wir dankbar Gott loben. Hier steht einfach von alledem nichts. Es steht nicht da und darum sollen wir uns auch nicht weiter damit beschäftigen. Es bleibt dabei, in der Kürze liegt die Würze. Wobei, da stellt sich jetzt nun schon die Frage, worin genau liegt denn diese Würze? Dass sich Lukas hier so kurz gehalten hat, ist mir nun ehrlich gesagt schon ein bisschen zu wenig. Damit geben wir uns nicht zufrieden, oder? Da geht es doch um mehr. Also ich würde sagen, bringen wir den Stein ins Rollen. Das Entscheidende muss und kann nur beim Geschriebenen stehen. Schauen wir darum nochmals auf das, was wir wissen. Und dabei helfen uns die Synoptiker. Wenn wir diese Geschichte im Matthäus- und Markus-Evangelium lesen, dann fällt uns nämlich auf, wie alle beide, es ist mir gerade so ins Auge gestochen, genau dieselben Worte verwenden. Jesus kommt vorbei, sieht den Levi und ruft ihm zu, komm und folge mir nach. Es ist, als möchten alle drei uns sagen, da müsst ihr hinschauen. Entscheidend ist der Stein, Levi, der hier angestoßen wird. Levis Geschichte beginnt mit der Einladung von Jesus. Das ist das Erste und auch alles Entscheidende. Jesus lädt Levi ein. Er sieht ihn und ruft ihn zu sich. Hey Levi, komm zu mir und folge mir nach. Die Initiative geht einzig von Jesus aus, nicht von Levi. Es ist Jesus' Ruf, der ihn auf die Füße zieht und auf die Beine stellt und Beine macht. Die Theologen würden sagen, das ist Erwählung. Bevor Levi aufsteht und nachfolgt, hat Jesus seine Wahl bereits schon getroffen. Der ist es, Levi. Und damit wird uns schon mal etwas Entscheidendes gesagt. Nämlich, dass wir hier alle sitzen, verdanken wir der Tatsache, dass Jesus auf seinem Weg durch alle Zeiten auch bei uns vorbeikam. Auf wunderbare Weise hat er uns erwählt, angeschaut, gerufen und auf die Beine gestellt. Als wir getauft wurden, hat er uns gerufen. Als sich irgendjemand mit uns Mühe gab, uns charmant zu überreden, zu überrumpeln versuchte, hat er uns gerufen. Als wir ihm anfingen nachzufolgen, hat er uns gerufen. Es ist sein Ruf und nicht unsere innere Entscheidung. Es ist sein Ruf, der uns auf die Beine bringt. Erstmals und dann immer wieder auch später, heute in der Nachfolge. Und an diesem Ruf dürfen wir festhalten. Gerade auch in schwierigen Zeiten, wo uns die gegenwärtige Weltlage verunsichert und wir uns sorgen. Sein Ruf räumt alle Zweifel weg, gibt mir Halt und Sicherheit. Und das ist einmalig, wunderbar, großartig. Nichts und niemand kann uns von ihm trennen. Sein Ja dringt unüberhörlich immer wieder von Neuem an unser Ohr und in unser Herz. Ich habe dich gesehen. Du bist gemeint. Du bist gewollt. Dich habe ich erwählt, bei deinem Namen gerufen. Audrey, Christine, Claudia und Nadja. Und dann, was hat dann Levi nachher gemacht? Was habt ihr gemacht, als ihr seinen Ruf hörtet? Levi wird von Jesus angestoßen und postwendend kommt dann auch seine Antwort. Ja, Herr, bin voll dabei. Er steht auf, lässt alles zurück und folgt ihm nach. Levi, ich wiederhole, so steht es hier, hat alles verlassen. Alles. Das tönt schon etwas sehr krass. Einer, der das zum ersten Mal hört, fühlt sich dadurch wahrscheinlich nicht so richtig eingeladen und angesprochen. Da gibt es doch so manche Dinge in unserem Leben, die man gerne behalten möchte. Denken wir an den reichen Jüngling, der traurig von dannen ging, weil er noch an seinem Reichtum hing. Wie war das wohl bei Levi? Auch er hatte einen prall gefüllten Geldbeutel. Musste er kämpfen? Hat er innerlich gerungen? Es kann gut sein. Es kann genauso gut, aber auch umgekehrt sein. Vielleicht war es für ihn vielmehr ein großer Befreiungsschlag. Alles zurücklassen, mit leichtem Gepäck auf neuen Wegen unterwegs sein, ohne die drückende Last des alten Lebens. Vielleicht, wir wissen es nicht. Jede Geschichte ist eben wieder anders, auch unsere. Einige von uns sind wohlbehütet aufgewachsen in einer intakten Familie, christlich erzogen, und andere haben bereits schon auch in jungen Jahren Steine mit auf den Weg bekommen. Unsere Lebensgeschichten sind so unterschiedlich wie auch unser Aussehen. Und das zeigt sich häufig bei unserer Bekehrung. Einige wachsen schrittweise in den Glauben hinein und andere erfahren eine 180-Grad-Wendung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Entscheidend ist letztendlich nicht das Wie und auch nicht das Wo und Wann. Entscheidend ist, dass wenn er uns ruft, wir dann auch bereit sind, fröhlich Ja sagen und ihm nachfolgen. Levi hat sich entschieden und damit wird er auch seinem Namen gerecht. Ich dachte, ich schaue mal nach und konnte es fast nicht glauben. Der Name Levi bedeutet sich verbinden, sich jemandem anhangen, jemandem sich anschließen. Treffender könnte es nicht sein. Levi wird seinem Namen gerecht. Er verbindet sich mit Jesus und verlässt alles zurück und schließt sich ihm an. Eine kleine Merkwürdigkeit gibt es hier allerdings schon. Mir scheint, Levi hat da doch nicht so ganz alles verlassen. Immerhin hat er da noch ein Haus, was nicht gerade auf einen leeren Geldbeutel hindeutet. Naja, wie auch immer, entscheidend ist wieder, was hier steht. Und auch das finden wir bei allen Evangelisten. Levi veranstaltet in seinem Haus ein großes Fest zur Ehre von Jesus. Und dazu lädt er, man könnte es fast überlesen, seine alten Kumpels ein. Er hat sie nicht vergessen. Ja, warum sollte er auch? Schließlich war er mehrere Jahre mit ihnen zusammen. Mit dem David, mit dem er schon so lange arbeitet. Mit dem Andreas, mit dem er bangte und hoffte, als sein Kind krank war. Mit Johnny, mit dem er oft schon lange immer wieder am Abend zusammen Wein getrunken hat. Mit Jeremias, der immer wieder ein Lied auf den Lippen hat. Sein ganzes Netzwerk eben. Sein Haus wird in dem Moment zu einer sprudelnden Quelle. Es fühlt sich an wie ein himmlisches Gastmahl auf Erden, nur dass er der Gastgeber ist. Alle ihm wichtigen Personen sind dabei. Jesus, die Freunde von Jesus und seine alten Kumpanen, Zolleinnehmer und Leute von zweifelhaftem Ruf. Genau in dieser Reihenfolge. Levi macht hier, wohl weniger bewusst, den alles entscheidenden Schritt in unserem Domino-Effekt. Von Jesus angestoßen, stößt er nun auch seine Kumpels an. Er verknüpft das soeben neu empfangene Leben mit seinem alten Leben. Er verbindet beide Lebenswelten miteinander. Da gibt es nicht eine Jesuswelt, die mit seiner Berufswelt und seiner Familienwelt nichts zu tun hätte. Beim Fest sind sie alle beide beieinander, die Menschen und die Lebenswelten. Und damit stupst er, Levi, nicht nur seine alten Kumpels an, David, Johnny, Andreas und wie sie alle heißen mögen, sondern auch mich und dich. Wir können ja mal für einen kurzen Moment in die Rolle von Levi schlüpfen und schauen, was das mit uns macht. Stellt euch vor, ihr würdet im August ein Fest organisieren. Ihr habt einen runden Geburtstag und den wollt ihr zusammen mit anderen feiern. Wen würdet ihr dazu einladen? Wer alles würde auf eurer Liste stehen? Da gibt es sicher einige Freunde hier aus der Gemeinde. Vielleicht wäre auch der Hauskreis dabei, die Gebetsgruppe. Wären darunter auch kirchenferne Menschen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Kollegen aus dem Fitnesscenter, aus der Wandergruppe oder Strickgruppe? In welchen Lebenswelten bewegt ihr euch? So himmlisch herrlich diese Szene hier auch ist, sie stößt mich und uns persönlich je nach Situation unangenehm an. Am einfachsten wäre es doch, Punkt 1 zu wiederholen. In der Kürze liegt die Würze. Eine schnelle Abhandlung und zack zum nächsten Thema. Doch was passiert, wenn wir das tun? Wenn wir uns davor verschließen, diese verschiedenen Lebenswelten zusammenzubringen. Es ist klar, der Domino-Effekt käme zum Erliegen. Es würden keine weiteren Menschen mehr das Evangelium hören. Und das darf Jesus und auch den Menschen zuliebe nicht geschehen. Diese Tischszene hier will uns einladen, da wo es möglich ist, die verschiedenen Lebenswelten zusammenzubringen. Die Jesuswelt wie auch die Berufswelt und Familienwelt. Wir könnten zum Beispiel, einfach so als Idee, am nächsten Sommerfest im August ein paar Kumpels einladen, Arbeitskollegen, Nachbarn, Menschen aus dem Quartier, die sonst mit der Kirche nicht so viel am Hut haben. Ein Fest mit Jesus in der Mitte. Stellt euch vor, wir sitzen miteinander da am Tisch, essen zuerst einen Pastateller oder einen prall gefüllten Döner, genießen dann etwas später ein Kuchenstück, Schokimousse oder was auch immer und gegen Abend schließen wir dann mit einem Cocktail ab. Alles in dieser Reihenfolge. Daneben läuft festliche Musik, wir feiern und kommen miteinander ins Gespräch. Wenn es ein Gespräch über Jesus und den Glauben gibt, okay, das passt, wir gehen darauf ein. Und wenn es kein Gespräch über Jesus und den Glauben gibt, okay, auch das passt. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, Jesus ist ja mit von der Partie. Und er wird es schon lenken, so dass die Gäste etwas von seiner Gegenwart auch mitbekommen. Ich glaube nicht, dass hier Levi gezielt missionarisch vorging. Zumindest wird uns davon nicht berichtet. Alles läuft sehr natürlich ab. Er hält weder eine Ansprache, noch singt er einen Worship-Song und er ruft auch nicht zu einer Bekehrung auf. Was er tut, ist einzig, er sorgt dafür, dass seine Kumpels mit Jesus und seinen Freunden zusammen sein können. Er gibt Jesus einen Ort, an dem er die Nächsten, wie auch immer er das tun möchte, rufen kann. Nehmt diesen Gedanken einfach mal mit. Feste, ob sie öffentlich geschehen oder wie in der Geschichte in unseren eigenen Häusern, sind gute Möglichkeiten, die verschiedenen Lebenswelten zusammenzubringen. Damit der Domino-Effekt ins Rollen kommt, braucht es Menschen wie Levi, es braucht Menschen wie dich und mich. Ich bin dankbar für Levi. Ohne ihn würde ich nicht hier vorne stehen. Ich bin dankbar für die Menschen, die mich im Glauben angestoßen haben. Sie haben etwas ins Rollen gebracht, von dem ich mir nie hätte träumen lassen. Ja, und das führt mich nun noch zum letzten Teil der Tischszene. Zu den Gesunden und Gerechten, wie auch zu den Kranken und Sündern. Nach einem anfänglich heiteren Miteinander, da beginnt die Stimmung auf einmal zu kippen. Es wird eher ruppig. Gegenwind ist im Anzug, war ja auch irgendwie zu erwarten. Die Pharisäer und ihre Anhänger sind empört über das, was da vor sich geht, und stellen sich dem Domino-Effekt in den Weg. Adressiert an die Jünger: Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken? So auf Anhieb könnte man tatsächlich meinen, dass nun der letzte Stein gefallen ist. Die Pharisäer greifen ein, sie zwängen sich zwischen die Dominosteine, damit nicht noch weitere umfallen. Doch so kurz ihr Auftritt war, so schnell verstummten auch wieder ihre Stimmen. Ihr Einspruch war ein guter Anlass für Jesus, das Wort zu ergreifen. Die Bühne gehört nun ihm. Und auch hier in der Kürze liegt die Würze. Was er sagt, setzt den Domino-Effekt noch einen Gang höher. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ja, ich erlaube mir nochmals kurz eine Frage. Da werden 4 Personengruppen erwähnt. Zu wem diesen Personengruppen gehören denn wir? Gehören wir zu den Gesunden? Mir geht's gut, psychisch und physisch, gehe in die Fitness, bin voll im Schuss. Gehören wir zu den Gerechten? Ich lebe ordentlich und korrekt, halte die Gebote, alles in allem ein guter Mensch. Oder gehöre ich zu den Kranken? Die Gelenke knirschen schon etwas, bin erschöpft, müde, mich plagen Ängste und Sorgen. Und da sind noch die Sünder. Gehöre ich zu ihnen? Darüber haben wir letztes Mal ja viel gehört. Was denkt ihr? Mit welcher Personengruppe könnt ihr euch da so am ehesten identifizieren? Also ich bin kein Prophet, aber ich würde mal sagen, wir sind in allen irgendwie zu finden. Vom einen vielleicht etwas mehr, vom anderen weniger. Je nach Umständen sieht das ja auch wieder anders aus. Ich nehme an, da sind wir uns auch einig. Auch die Pharisäer scheinen sich in der Diagnose hier einig zu sein. Allerdings mit einer etwas einseitigen Perspektive. Sie sehen nur die anderen und die kommen in ihren Augen durchwegs schlecht weg. Aus ihrer Sicht sind sie krank, böse, Sünder, vom Weg abgekommen, alles höchst fragwürdige Gestalten. Und Jesus? Widerspricht er ihnen? Nein, keinesfalls. Stimmt, sagt Jesus, sie sind krank, vom Weg abgekommen, auf der dunklen Seite der Macht, alles höchst fragwürdige Personen. Sie sind sich völlig einig in der Diagnose. Vielleicht blieb nun den Zöllnern und Sündern hier am Tisch den Bissen im Hals stecken. Aber genau das ist ja auch der entscheidende Punkt für Levi, für seine Kumpels, für die Freunde, die mit Jesus unterwegs sind, und auch für uns. Die Pharisäer halten sich an den Spruch aus dem ersten Psalm: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen tritt und auf dem Weg der Sünder sitzt, wo die Spötter sitzen. Und Jesus macht es gerade umgekehrt. Er tritt auf den Weg der Sünder und sitzt, wo die Spötter sitzen. Der Domino-Effekt geht weiter, weil Jesus für diese Menschen gekommen ist. Also wenn wir uns zu diesen Personengruppen in diesen wiedergefunden haben, dann gibt es nichts anderes als sich zu freuen. Jesus kommt bei dir vorbei, auch heute. Er sieht nicht weg, sondern schaut dich an und sagt: Komm, und sein Ruf bringt dich wieder auf die Beine. Genau in dieser Reihenfolge. Und die Gesunden und Gerechten, darin kommen wir ja vielleicht auch vor. Lässt er diese stehen? Die haben ja eh alles und kommen ganz gut mit sich selber zurecht. Nein, das wäre schlimm. So verstehen wir nicht Jesu Botschaft. Der Himmel ist geöffnet für alle Menschen, auch für die Gerechten und Gesunden. Auch wir benötigen seine Gnade, seine Hilfe und seinen Trost. Und wenn es dann soweit ist und wir uns vor ihn hinstellen, dann stupst er auch uns an, mich und dich. Er kommt vorbei, sieht nicht weg, schaut dich an, ruft dir zu und stellt dich wieder auf die Beine. In dieser Reihenfolge. Ich fasse zusammen. Unser Glaube beginnt immer mit der Einladung Jesu. Das ist das Erste und auch Entscheidende. Er hat dich gesehen und gerufen. Auf eine sanfte und liebevolle Weise angestupst. Zweitens, Jesus lädt uns ein, wie Levi auch andere anzustupsen. Auf eine ganz natürliche Art, mit Jesus zusammen. Sei es an einem Fest, in unserem Haus oder wo immer er uns auch hinführt. Drittens, wo Licht ist, ist auch Schatten. Gegenwind gehört dazu. Lassen wir uns davon nicht abhalten. Auch da ist Jesus mitten unter uns. Und viertens, letztens, wir können es nicht genug oft hören. Jesus ist gekommen wegen dir. Amen.